Schlagerradio B2 Podcast. Radio B2 Chefsache. Macher im Gespräch mit Oliver Dunk.
Herzliches Willkommen. Mein Gast heute wurde am 16. April 1974 in München geboren. Er ist verheiratet und Vater von drei Jungs. Wir haben ihn in Kein Urhasen, Tatort oder Bella Block gesehen. Große Bekanntheit hat er erlangt durch seine Rolle als Tom Kowalski in der ZDF-Reihe Soko Leipzig. 2017 erschien sein erstes Buch, Was alles in einem Menschen sein kann, Begegnung mit einem Mörder. Jetzt gibt's was Neues, Titel Mein Sommer mit Anja. Ich begrüße Steffen Schröder.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Dein Sommer, dein Leben mit Ute Springer, Schauspieler, Kollegin. Seit 22 Jahren seid ihr zusammen. Ich habe das vorhin gelesen, dachte so, wie hat er das geschafft? Ihr habt euch jung kennengelernt.
Ja, wir haben uns am Burgtheater kennengelernt, wo meine Frau schon engagiert war und damals irrsinnig viel gespielt hat, große Rollen, als ich hinkam. So ein bisschen so ein Jungstar war, kann man durchaus sagen. Und wir haben zwar gar nicht miteinander gespielt, das ist ja ein sehr großes Ensemble da. Ich habe sie gesehen auf der Bühne und habe mich eigentlich so in sie verknallt, als ich sie gesehen habe.
Die wollte nichts von dir wissen.
Die wollte am Anfang gar nichts, ja. Es war so eine Premierenfeier, da habe ich so ein bisschen versucht, mich ranzuwanzen. Yeah. Und die war auch ein bisschen so umringt von anderen Typen. Und sie hat sich eigentlich die ganze Zeit nicht so, es hat nicht so richtig geklappt, hat nicht besonders viel Interesse gezeigt. Und dann ein paar Tage später hatte ich eine Vorstellung, habe damals Harold und Maud gespielt und da stand sie auf einmal nach der Vorstellung vor meiner Garderobe und meinte, es hätte ihr gut gefallen.
Ja, 22 Jahre zusammen, ich habe rausgefunden, warum das so lange funktioniert hat. Die kann besser mit der Bohrmaschine umgehen als du.
Ja, ich sage immer, bei uns gibt es so einige Sachen, wo das so ein bisschen vielleicht anders läuft als in anderen Familien. Also gibt viele Sachen, wo wir uns die Aufgaben nicht so irrsinnig klassisch teilen, sondern eben meine Frau mäht auch gerne den Rasen oder macht so Dinge und ich koche lieber und mache auch oft die Wäsche und solche Sachen. Also das ist manchmal vielleicht so ein bisschen anders verteilt als anderswo.
Ja, klingt, aber funktioniert augenscheinlich.
Hauptsache es ist verteilt, ja,
denke ich. Das ist richtig. Steffen Schröder, Schauspieler, Buchautor, mein Gast hier bei Radio B2.
Schlagerradio B2 Podcast.
Aus der Soko Leipzig kennen Sie ihn, den Schauspieler Steffen Schröder. Hier bei Radio B2 ist er zu Gast, Deutschlands Schlagerradio-Chefsache-Macher im Gespräch. Der Weg zum Schauspiel, wie hat das bei dir funktioniert? Wolltest du als Kind immer Schauspieler werden?
Also nicht so wirklich. Ich habe eigentlich erstmal mich vor allem sehr für Tiere interessiert und war lange Zeit, wollte ich Herpetologe werden. Das sind so Biologen, deren Fachgebiet Amphibien, Reptilien sind. Das war immer so ein bisschen zum Leidwesen meiner Eltern. Hab viel mit so Kriechtieren zu tun gehabt, habe so Viehzeug auch zu Hause gehabt und so. Und dann so als Jugendlicher habe ich irgendwann Schultheater gemacht und da fing auf einmal an, sich das mehr Richtung Schauspiel zu drehen. Und dann ging es eigentlich relativ rasch.
Ja, und die Affinität zum Krimi als Kind vor dem Fernseher heimlich Aktenzeichen XY geguckt, oder?
Ja, also ich muss sagen, wir hatten ja immer, meine Eltern sind oft abends weggegangen und da, also damals gab es keine Babysitter oder so. Ich meine, wir waren auch nicht mehr ganz klein, aber irgendwie auch trotzdem vielleicht noch, weiß nicht, so mit 7, 8 so solche Sachen zu sehen, das war doch oft sehr gruselig. Und ich weiß, ich habe immer gehofft, es kommt irgendwie der Alte oder Derek, weil ich hatte so Angst vor Aktenzeichen XY.
Süß. Und wenn wie alt warst du da? Wie alt?
Ja, ich schätze so, ja, so 7, 8 oder so, 9 vielleicht so. Und aber wenn es kam, mein Bruder 2,5 Jahre älter, wir haben das natürlich trotzdem geglotzt, ja.
Heimlich.
Heimlich. Und man musste ja dann damals immer noch rechtzeitig so, man wusste nicht genau, wann kommen die Eltern genau nach Hause und man musste so ein bisschen auf Vorrat so das so timen und immer den Fernseher ausmachen.
Nein.
Weil die haben natürlich erstmal so geguckt, ist der Fernseher warm?
Ja.
Früher wurde der ja noch warm.
Ja, stimmt.
Ne, so 10 Minuten glühte der noch nach. Da musste man rechtzeitig ausschalten, dass es da nicht irgendwie verräterisch ist.
Da hast du gedacht, da werde ich jetzt Kommissar. Fernsehkommissar.
Hätte ich mir damals wahrscheinlich nicht träumen lassen, ja.
Und als du bei Volkwang studiert hast in Essen, Universität der Künste, ist da für dich schon klar gewesen, ich möchte mal so ins TV, in diese Serien, oder wolltest du erst die großen Dinge spielen, die Brechts dieser Welt?
Ich war schon, hatte irrsinnig Lust auf Theater und war vor allem scharf auf Theater und es ergab sich aber so, dass ich schon während der Schauspielschulzeit gedreht habe und damals waren die noch irrsinnig streng, heute ist es glaube ich teilweise ein bisschen leichter, also auch während des Studiums vielleicht was Kleines zu drehen. Ich habe das Glück gehabt, dass es irgendwie in die Semesterferien fiel und ich konnte also zweimal einmal eine Kinohauptrolle und einmal eine Fernsehfilmhauptrolle spielen. Und dann war ich natürlich auch ein bisschen in die Richtung angefixt.
Ja, Steffen Schröder, Schauspieler, Buchautor, mein Gast bei Radio B2.
Schlagerradio B2 Podcast.
Steffen Schröder, Schauspieler, Buchautor, mein Gast bei Radio B2. Sie kennen sein Gesicht definitiv aus der Soko Leipzig. Da ist er Kommissar. Und er war nicht immer Kommissar in der Reihe, er war auch zweimal in Ganove.
Ja, also das ist richtig.
Du hast dich hochgearbeitet.
Ich habe mich hochgearbeitet. Ich habe erstmal irgendwie, ich glaube am Anfang war ich auch in so einer ganz unangenehmen Folge, war ich in so ein räudiger Versicherungsmakler und einmal war ich in so einem Kokser, der mit Maren Gilzer irgendwie so irgendwie rumgemacht hat, weiß ich noch.
Und da warst du so gut, da haben die gesagt, den befördern wir.
Ich habe damals schon gedacht, das ist so ein nettes Team. Ich fand die Kollegen irrsinnig einfach sympathisch und war auch mit Marco Girnd gleich so ein bisschen befreundet. Und habe immer gedacht, so das wäre eine Serie, da könnte ich mir vorstellen, mal fest drin zu sein.
Ja, diesen Spagat zwischen dem Verbrecher und dem Bösen und dem Guten, den hast du auch im richtigen Leben gelebt. Also als Arbeit, als Job Soko Leipzig, Polizist später und du hast dich bereit erklärt, einem Gefangenen, einem Straftäter in der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel quasi, ja, wie sagt man das, zu unterstützen, wie, mit ihm zu reden. Das ist ja eine Art Therapie. Wie kamst du darauf?
Ich habe sehr früh, also schon bei meiner ersten Fernsehhauptrolle, die ich eben noch auf der Schauspielschule gedreht habe, da habe ich einen jungen Mann gespielt, der so ein bisschen vom Wege abgerät und auch ein bisschen kriminell wird und so und am Schluss im Knast landet. Und da habe ich zum ersten Mal in einem echten Knast gedreht und in der Folgezeit, ich habe, wie du schon sagtest, eigentlich auch einige Bösewichter gespielt. Ich war immer mal wieder im Gefängnis und habe mich immer gefragt, also als Rolle, aber das waren eben teilweise, so wie bei einer ersten Rolle, ein stillgelegter Trakt in einem ansonsten in Betrieb befindlichen Gefängnis. Man bekam da schon einiges mit. Und ich fand das immer sehr gruselige Orte und habe mich immer gefragt, funktioniert dieses Prinzip Besserungsanstalt? Ist das hier ein Ort, wo man reinkommt, zusammengeworfen mit zig anderen Kriminellen und am Schluss kommt man raus und ist ein besserer Mensch? Kann das funktionieren?
Und hast du gesagt, ich werde Vollzugshelfer?
Ich bin, habe mich da viel mit beschäftigt und habe dann dieses Ehrenamt Vollzugshelfer angenommen, wo man also regelmäßig einen und denselben Häftling besucht, mit dem Gespräche eigentlich über Gott und die Welt führt. Es geht so ein bisschen darum, eine Verbindung in die Welt nach draußen zu sein, weil eben bei also schwerwiegenderen Straftätern, vor allem die also lange Haftstrafen haben, bis also dieser Herr hat lebenslänglich, da die verlieren eben den Kontakt nach draußen und man weiß, dass umso weniger Kontakt die zur Außenwelt haben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie rückfällig werden und deswegen gibt es dieses Ehrenamt.
Ein Mann in der rechtsradikalen Szene aktiv, er hat jemanden umgebracht, rechtskräftig verurteilt worden, du als Vollzugshelfer, freiwillig, Ehrenamt, dann die erste Begegnung. Wie war die?
Also man muss natürlich ganz wichtig dazu sagen, der kommt aus der rechten rechtsextremen Szene, hat der aber abgeschworen, sonst hätte ich mir sowas nicht vorstellen können. Hat inzwischen sich seine politischen Ansichten da absolut geändert. Gleichwohl denkt man oder denke ich jedenfalls, so ein Mensch ist, muss ja was wie vollkommen anders sein als ich. Vermutlich werde ich mir mit dem gar nichts zu sagen haben. Ich dachte, ich war als junger Mensch eher ein bisschen in der linken Ecke aktiv. Also ich dachte, so ein bisschen punkig angehaucht. Ich dachte, ich werde wahrscheinlich mit dem gar keinen Nenner haben. Ich weiß gar nicht, worüber ich mit dem reden soll. Und wie das so ist, wir haben dann erstmal über ganz einfache Dinge geredet und haben festgestellt, dass man dann auf einmal Parallelen hat und er in Potsdam, wo ich ja lebe, mal vor viel, langer Zeit vor seiner Inhaftierung in derselben Straße nur wenige Häuser weiter gelebt hat, wie ich auch, als ich anfänglich nach Potsdam zog. Und wir sprachen noch von der Telefonzelle an der Ecke und all so Dinge. Er hat ein Kind, was eigentlich auf den Monat genau gleich alt ist wie mein Ältester. Und so gab es auf einmal so eigenartige Parallelen, wo man eben doch auf einmal sich was zu sagen hatte und sich so langsam annäherte.
Ja, und beide Leben haben einen anderen Weg letztlich nachher gehabt. Was ist das für ein Verhältnis? baut sich da über Jahre so eine Art Freundschaft auf?
Ja, das ist immer was, wo man ganz vorsichtig sein muss. Ich habe mal irgendwo gesagt, also weil natürlich ist es so, man über Jahre hinweg, ich habe das 6 Jahre lang ihn da regelmäßig einmal im Monat oder alle 2 Monate spätestens besucht. Na doch, so einmal im Monat. Und da nähert man sich natürlich an und wir haben uns geschrieben und so und trotzdem bleibt das immer ein sehr ungleiches Verhältnis, weil ich bin für diesen Mann eben der einzige Nabel nach draußen, die einzige Anbindung, bin die einzige Bezugsperson außerhalb der Knastmauern und ich habe natürlich wiederum ganz viele Freunde, habe Familie und so weiter. Also ist das extremes Ungleichgewicht und ich habe mal in irgendeinem Interview gesagt, ja doch, das ist schon ein freundschaftliches Verhältnis, auch so ein bisschen was dann entsteht. Da hat dann eine große deutsche Boulevard-Zeitung gleich getitelt, TV-Star befreundet mit einem Mörder. Das fand ich dann natürlich sehr platt.
Klar. Ja. Ich versuche mich so hineinzuversetzen, so eine Situation, wenn du festgestellt hast, ihr kommt beide aus Potsdam, Kind ähnlich alt. Gibt es so einen Moment, wo du gedacht hast, ich kann das verstehen, dass der letztlich auf die schiefe Bahn geraten ist, aufgrund seiner Entwicklung, seines brutalen Vaters zum Beispiel?
Also mit dem Verständnis ist es immer so eine Sache. Es ist so, dass ich, also verstehen in gewisser Hinsicht schon, gleichwohl ticke ich sicher ganz anders. Ich bin ganz anders aufgewachsen, habe eine ganz andere Art und Weise, Probleme anzugehen, hat aber natürlich auch damit zu tun, wie ich selber aufgewachsen bin. Und wenn man einen extrem gewalttätigen Vater hat, als Kleinkind mit ansehen muss, wie der die Mutter so zusammenschlägt, dass die einen Schädelbruch hat, also würde ich auch, hätte sterben können. Und man selber ist irgendwie 5, 6 Jahre alt und der Vater haut ab, geht saufen und man muss irgendwie gucken, wie man damals noch in der DDR jetzt einen Notarzt ohne Telefon irgendwie hierher kriegt. Das sind schon viele, viele extreme Erlebnisse, die sehr viel mit einem Menschen machen. Ich finde, das entbindet nicht der Verantwortung für das spätere Handeln. Ja? Also es geht jetzt bei mir nicht so weit, dass ich sage, okay, kann ich alles verstehen, ich bin der große Menschenversteher, kein Problem. Aber es ist wichtig, sich diese Kontexte anzuschauen. Und ich habe inzwischen auch über das Buch und über diese Arbeit sehr, sehr viel Kontakt zu Menschen, die sehr, sehr schwerwiegende Straftaten begangen haben, Gewalttäter, teilweise auch Sexualstraftäter, die sich an mich gewandt haben. Und ich mache die Erfahrung, dass diese Menschen alle als Opfer ins Leben gestartet sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich anzugucken, um mit diesem Problem umzugehen, weil ich eben das immer wieder feststelle, dass Gewalt sich in Kreisläufen bewegt. Und ich glaube, wenn man irgendetwas ändern will, dann ist es ganz wichtig, sich diesen Fakt anzugucken, um daraus Schlüsse zu ziehen und zu versuchen, diese Gewaltspiralen zu durchbrechen.
Ja, du engagierst dich für Opfer krimineller Gewalt im Weißen Ring. Jetzt frage ich mich natürlich auf der einen Seite, Täter verstehen wollen, so viele Jahre mit einem Verbrecher zusammen zu sein, darf man sagen, er ist rechtskräftig verurteilt. Und auf der anderen Seite machst du dich stark eben auch für die Opfer. Irgendwie so ein bisschen Widerspruch, oder?
Das sieht erstmal auf den ersten Blick so aus, klar. Für mich ist es eben so, dass diese beiden Felder sehr, sehr viel miteinander zu tun haben, mehr als das eben anfänglich oft aussieht. Und genau aus diesem Grund, wie ich gerade so ein bisschen erläutert habe, dass eben Gewalt sich so viel in Kreisläufen bewegt, stelle ich fest, wenn man vor allem Prävention betreiben will, ist es ganz wichtig, sich diesen Umstand anzugucken. Wir haben ja einfach, es ist so, dass bei uns ein Großteil der Straftäter, auch der Gewaltstraftäter, irgendwann entlassen wird. Und wir müssen uns, denke ich, mit diesen Menschen auseinandersetzen.
Stichwort Resozialisierung.
Und ich denke vor allem aus Schutz für uns selber, weil die kommen irgendwann wieder raus und sollen dann einen Bestandteil unserer Gesellschaft werden, häufig werden, weil sie es vorher in vielen Fällen noch nie gewesen sind. Und ich glaube, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als irgendwie uns damit zu beschäftigen, um das zu vermeiden, dass diese Menschen wieder erneut kriminell werden.
Ja, jetzt hast du 2017 dieses Buch über diesen Mann geschrieben, was alles an einem Menschen sein kann, Begegnung mit einem Mörder. Hast du denn immer noch Kontakt mit diesem Mann?
Ja, also ich werde ihn im April wieder besuchen und es gab auch Phasen, wo das sehr, sehr schwierig war. wo er auch, kann man sagen, ja, gewisse Rückfälle hatte. Und inzwischen ist er wieder sehr stabil.
Rückfälle in welcher Art?
Ja, also er ist ja im Hintergittern heroinabhängig geworden und das ist natürlich immer eine riesen schwierige Angelegenheit. Er war dann in einem Methadon-Programm und es ist natürlich sehr schwierig in dieser Umgebung, wo es auch nicht besonders viel Therapiemöglichkeiten gibt, von diesem Zeug nachhaltig loszukommen. Da ist auch diese Institution Gefängnis, steht sich da oft selber im Weg. Und da gab es also schwierige Zeiten, wo es für mich nicht mehr möglich war, dieses Ehrenamt fortzuführen. Und inzwischen hat er sich wieder stabilisiert, ist auf einem guten Weg. Und wir schreiben uns, wir sind im Kontakt und demnächst werde ich ihn wieder besuchen.
Der Schauspieler und Buchautor Steffen Schröder bei Radio B2.
Schlagerradio B2 Podcast.
Der Schauspieler Steffen Schröder ist mein Gast bei Radio B2. Ein Multitalent, schreiben kann er auch noch. Und zwar nicht einfach nur so oder Liebesbriefe an die Frau, sondern Bücher. Zwei sind bereits auf dem Markt. Über das ganz Aktuelle sprechen wir gleich. Wir hatten über diesen Mann gesprochen, Mörder, verurteilt in Berlin-Tegel in der Justizvollzugsanstalt, einsitzend. Stichwort, das gefallen ist, war Resozialisierung. Menschen können sich verändern. Du hast das bei deinem Großvater zwar nicht mehr so erlebt, aber zumindest gehört. Das war ein Mann, der war Nationalsozialist, glühender Anhänger dieser Doktrin und hat sich später komplett verändert. Was ist da passiert?
Ja, also anfänglich war er da ein Fan der ersten Stunde, kann man sagen, und später aus dem Krieg zurückkommend, auch in der Kriegsgefangenschaft in einem Umerziehungslager, was sicher sehr hart gewesen sein muss. Aber mein Großvater war später, ich kann mich als Kind auf jeden Fall noch an ihn erinnern, ein überzeugter Sozialdemokrat und war von diesem rechtsextremen Gedankengut, also wirklich, dem hatte er völlig abgeschworen und war auch sehr empfindlich, wenn jemand in diese Richtung irgendwie irgendwelche ja, Wünsche oder Äußerungen gemacht hat. Leider war das damals eine Zeit, wo man sich nicht getraut hat. Es war in der Familie irgendwie verpönt oder irgendwie irgendwie wie ein unausgesprochenes Verbot, diese Dinge anzusprechen, sodass wir alle da nie irgendwas gefragt haben. Und irgendwann, als man so in das Alter kam, wo man sich das vielleicht getraut hätte, ja, da war mein Großvater schon tot.
Mhm. Umerziehungslager, diese NKWD-Lager, so hießen die von der Sowjetunion, die gab es in den 40er Jahren. Und was mich natürlich interessiert, dein Opa ist ja quasi so ein Beispiel, wie man vom Rechtsradikalen zum Liberalen, Sozialliberalen werden kann. Würdest du sagen, dass viele, die heutzutage rechtsextreme Positionen haben, wie auch dieser verurteilte Mörder in Berlin-Tegel, dass die durchaus die Chance haben, wieder auf die richtige, welche Bahn auch immer zu kommen?
Das denke ich auf jeden Fall. Also ich bin ja auch für den Verein Exit aktiv, der auch den Mann unterstützt, den ich im Gefängnis besuche.
Das ist ein Verein, der unterstützt Aussteiger aus der rechten Szene.
Genau. Es ist ja sehr, sehr schwierig. Also wenn man in der rechten Szene richtig aktiv war, ist das ja auch ziemlich gefährlich, da auszusteigen. Viele bekommen da Gewaltandrohungen bis hin zu Morddrohungen. Und man muss diese Menschen dann wirklich unterstützen, weil das ist kein einfacher Weg, da abzuschwören. Und, aber das ist auf jeden Fall möglich und gangbar. Und ich kenne einige ehemalige Rechtsextreme aus diesem Umfeld, die da heute ganz weit von weg sind und häufig dann auch das Bedürfnis haben, in der Hinsicht auch weiter zu arbeiten und andere Rechtsextreme zu erreichen oder eben dafür zu werben, dass man diesen Menschen die Tür öffnet, auch irgendwie sich diesem Gedankengut den Rücken zu kehren.
Der Schauspieler Steffen Schröder engagiert, nicht nur vor der Kamera oder beim Buchschreiben, auch für die Gesellschaft, mein Gast bei Radio B2.
Schlagerradio B2 Podcast.
Du wolltest gerade trinken. Steffen Schröder ist mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. So, während die Musik lief, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Er hat zwei Bücher geschrieben, was alles mit einem Menschen sein kann. Die Begegnung mit einem Mörder, wo er quasi Vollzugshelfer, nennt man das, war ehrenamtlich. Und es gibt ein neues Buch, Mein Sommer mit Anja. Ich frage mich natürlich, Mann, du bist ein vielgefragter Schauspieler, wann schreibst du eigentlich?
Ja, die Frage wird mir öfters gestellt. Es ist auch in der Tat gar nicht so einfach, weil ich drehe ja sehr viel, 25 Folgen im Jahr. Wir drehen eigentlich das ganze Jahr über, bis auf wenige Ausnahmen.
Das heißt, du bleibst dann immer gleich in Leipzig, hast eine Wohnung oder Hotel da?
Genau, ich habe da eine Wohnung, fahre ich jetzt nachher wieder hin und bin dann auch einen Großteil der Zeit da. Manchmal eben so am Abend, wenn ich mit dem Dreh fertig bin, schreibe ich. Ich sage immer, das ist auch so schwer zu timen mit dem Schreiben. Also man kann irrsinnig schwer sagen, so, ich setze mich jetzt mal hin und schreibe. Oder also mir geht das zumindest so. Das ist so ein bisschen so, das lässt sich schwer planen. Und ich habe immer das Gefühl, man muss irgendwie in die Welt, über die man da gerade schreibt, eintauchen. Und wenn man da einmal so drin verhaftet ist und dann steigt man wieder aus und dreht und macht hier und Familie und so weiter. Und aber irgendwie erzählen sich die Geschichten, wenn es gut läuft, eben auch so ein bisschen von selber. Und irgendwann, man sitzt irgendwo und eigentlich hat gerade gar keine Zeit und andere Dinge im Kopf. Und dann fällt einem auf einmal ein, wie das weitergehen soll. Und dann muss man schnell irgendwo aufschreiben und so.
Aber es ist eben häufig. Ins iPhone.
Ja, also solche Sachen habe ich in der Tat schon gemacht. Also bin dann manchmal irgendwo im Park gerade unterwegs und bin viel draußen oder so und spreche mir dann ein Sprachmemo drauf oder habe auch oft ein Notizbuch dabei und schreibe mir Dinge auf oder habe ein Buch neben meinem Bett liegen und wenn ich irgendwie nachts aufwache und mir fällt irgendwas auf einmal ein oder habe irgendwas geträumt oder so, dann so, das ist eben einfach schwer zu planen.
Deshalb dauert ein Buch bei dir 2,5 Jahre. Sebastian Fitzek, der Thriller-Autor, der sagt, ich setze mich jeden Tag 4-5 Stunden hin, egal was ist, ich mache meinen Job und danach erst Freizeit. Aber du hast eben noch einen anderen Job. Du musst spielen.
Ja.
Und es fließt ja auch nicht immer.
Ne? Es fließt eben nicht immer. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich mir extra mal irgendwie mich 2 Folgen ausgeklinkt habe und dachte, die nehme ich mir, um zu schreiben. Und dann ist man da und dann fällt einem nichts ein und gar nichts geht. Und dann fängt man irgendwie irgendwann frustriert an, die Steuererklärung zu machen.
Jetzt heißt dein neues Buch Mein Sommer mit Anja. Deine Frau heißt Ute. Wer ist Anja?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, es ist kein autobiografisches Buch, auch wenn es gleichwohl einige autobiografische Parallelen gibt. Also es spielt genau da, wo ich aufgewachsen bin, in den 80er Jahren in München, direkt neben einem damals sehr berühmten Freibad Florians Mühle. Und der Protagonist heißt Konrad, wohnt neben diesem Haus und das denselben Leuten gehört wie das Schwimmbad. Es war ein privates Schwimmbad, das spricht also alles der Wahrheit. Das sind sozusagen Fakten. Und er darf umsonst in dieses Schwimmbad, weil die Vermieter eben Eigentümer des Schwimmbads sind. Und so bin ich auch aufgewachsen, aber ansonsten ist es doch eine fiktive Geschichte. Also eine Liebesgeschichte. Ich würde sagen, es ist vielleicht eine besondere Freundschaft zu dritt. Es gibt dann eben noch einen Freund, Holger, des Protagonisten, auch eine sehr vielleicht etwas ungewöhnliche Figur, der ist so leicht geistig behindert und ist doch ein wenig anders, kann man sagen, fällt in vielerlei Hinsicht aus den gesellschaftlichen Normen raus und hat aber eben auch eine sehr, sehr liebenswerte Seite. Ich stelle immer wieder fest bei Lesungen, dass die Leute diese Figur sehr lieben. Diese beiden Jungs lernen dann Anja kennen, die wiederum aus einem Heim geflohen ist und da auf einem verwilderten Grundstück lebt.
Ja, ein wildes Mädchen.
Ein wildes Mädchen ist, ja, mit vielen Konventionen bricht und so ganz anders ist als all die Mädchen, die Konrad sonst so kennengelernt hat.
Was ist die Message des Buches?
Die Message des Buches, also ich wollte gerne, hatte Lust, so eine Geschichte nochmal so über diese Zeit zu erzählen, wenn man eben so langsam erwachsen wird, in diese Zeit eintauchen, in der so vieles ins Wanken gerät, die eigenen Werte, Grundvorstellungen, alles, was man so von den Eltern gelernt hat, auch nochmal so auf den Prüfstand kommt, man sich so ein bisschen abzunabeln beginnt, die erste Liebe. Und das fand ich doch eine schwierige, also keine einfache Zeit. Und ich habe heute manchmal das Gefühl, es gibt auch ein bisschen so eine Rahmenhandlung, wo ein erwachsener Mann eben zurückguckt auf seine erste Liebe. Von dem erfährt man auch nicht besonders viel. Das ist so eine ganz schmale Rahmenhandlung. Aber ich für mich habe so gemerkt, ich habe so das Gefühl, so mit Mitte 40, da gibt es einige Parallelen in diesem, was man so Midlife-Crisis nennt. Ist auch so eine Zeit, wo nochmal viele, also ich sehe so in meinem Umfeld, es gibt viele Leute auch, die zum Beispiel lange mit ihrer Frau, genauso wie bei uns, wo das also die Ehe lange, lange gehalten hat, und dann gehen die Kinder aus dem Haus und auf einmal stellen die fest, die haben sich gar nichts mehr zu sagen, es wird alles so auf den Prüfstand gestellt, das Kind hat irgendwie die Beziehung so ein bisschen zusammengekittet und jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, stellen die fest, wir haben uns eigentlich gar nichts mehr zu sagen und trennen sich. Und da gerät auch nochmal alles so ins Wanken. Ja. Und das finde ich, also das, diese beiden Altersphasen haben doch ein bisschen was gemein.
Kann das bei euch auch passieren, bei dir und deiner Frau Ute?
Man ist ja nie vor irgendwas gefeit. Also ich finde das immer schwierig, wenn man irgendwo so sagt, so, also wir, bei uns ist alles super und wir lieben uns immer. Wir haben ganz klar auch schon wirklich schwierige Phasen gehabt, wo es überhaupt nicht einfach war. Zum Glück sind wir beide so drauf, dass wir irgendwie überhaupt, was wir auf jeden Fall nicht tun, ist schnell aufgeben. Mhm. Wir haben immer hart daran gearbeitet, aber ich habe manchmal Freunde, die so denken, bei uns wäre alles und ihr seid immer, wirkt so irgendwie harmonisch und teilt so viele gemeinsame Interessen.
Sie sagt, du wärst so warmherzig.
Sie sagt, ich wäre so warmherzig, ja. also wir haben eine ganz tolle Basis so gemeinsam, aber ich muss schon immer sagen, das kriegt man nicht geschenkt. Da muss man echt, es ist echt, echt harte Arbeit und ich finde, da gibt es auch immer wieder schwierige Phasen und wenn man die dann durchstanden hat, zum Glück kommt man dann auch nochmal, dann gibt es auch nochmal so einen kleinen Frühling, aber es ist nicht immer einfach, gar keine Frage.
Also ein bisschen autobiografisch ist das Buch dann schon.
Ja, das, klar, auf jeden Fall.
Mein Sommer mit Anja, der Schauspieler Steffen Schröder bei Radio B2.
Schlagerradio B2 Podcast.
Der Schauspieler Steffen Schröder bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Die Sendung heißt Chefsache, Macher im Gespräch. Chef des Soko Leipzig-Teams bist du noch nicht, aber vielleicht steigst du irgendwann auf.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Ich glaube, ich habe keine Chance. Ich spiele so ein Charakter, der irgendwie
zu laut.
Ja, zu laut und zu viel Regeln bricht und so ein Querschläger. Ja. Ich werde ja immer gemaßregelt und im Zweifelsfall eher downgegradet, als dass ich irgendwo aufsteige.
Ich habe mich gefragt in Vorbereitung der Sendung, was treibt diesen Mann an? Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, als Schauspieler ist schon schön, das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch zu spielen, in andere Rollen reinzuschlüpfen. Dann wiederum deine Rolle als Buchautor, das zweite Buch ist da. Warum tust du das?
Jetzt das
Schreiben.
Das Schreiben.
Für wen?
Also das ist so, dass ich sage immer, egal ob als Schriftsteller oder als Schauspieler, bin ich letzten Endes Geschichtenerzähler.
Ja.
Und das ist einfach was mir irrsinnig Spaß macht. Und natürlich habe ich als Autor den großen Vorteil, dass ich die Geschichte wirklich komplett so erzählen darf, wie ich das gerne möchte. Und das ist schon eine schöne Sache. Ja? Also,
du könntest auch Drehbücher schreiben.
Ja, aber da gibt es einen großen Unterschied. Man kann Drehbücher schreiben, aber dann geht das gleiche Spiel los, wenn man das irgendwie verkauft kriegt. Das muss man ja beim normalen Buch, muss man auch einen Verlag finden. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, man kriegt das Drehbuch verkauft, dann geht es trotzdem los. Dann hat der Regisseur Änderungswünsche, der Produzent hat Änderungswünsche, dann kommt der Redakteur und sagt, nee, wir wollten eigentlich einen Thriller und keine Liebesgeschichte. Das muss man alles nochmal ganz anders, weil wir machen jetzt Samstagabend Thriller. Und so geht das immer weiter und am Schluss kommt da oft ein Produkt raus, was sich sehr, sehr verändert hat von der ursprünglichen Idee des Drehbuchautors.
Ja,
und da bin ich mit einem Roman wirklich auf der sehr sicheren Seite. Also ich habe da bin bei Rowohlt Berlin und da habe ich auch einen ganz tollen Verlag, wo man nicht, da wird einem nicht irgendwie reingequatscht. Ich darf das wirklich komplett so schreiben, wie ich will. Wenn die einmal gesagt haben, sie nehmen das, dann habe ich einen Lektor, wie jeder Autor, der Verbesserungsvorschläge, Änderungsvorschläge macht, sagt irgendwie, hier hast du das Wort dreimal benutzt oder zweimal oder irgendwas. Aber das kann man dann annehmen oder ich kann sagen, nee, aus dem und dem Grund will ich das genauso und dann ist die Sache durch.
Der große Schriftsteller Michael Ende.
Ja.
Die unendliche Geschichte.
Habe ich sehr gern gelesen.
Hat sich so gefreut, dass sein Buch in den 80er Jahren verfilmt wurde. Geht zur Premiere ins Kino und kommt danach total enttäuscht wieder raus und sagt, das war nicht die unendliche Geschichte. Für mich als Autor war das die unkenntliche Geschichte. Also
das
Schicksal eines Schreiberlings.
Das
ich
ist
habe,
so, ja.
Ich habe noch Halbsätze, die du bitte vervollständigst, Steffen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
Ja, ich gerade Lust dazu habe.
Oh, okay.
Was läuft?
Wenn Soko Leipzig läuft.
Na, nee, also, ich finde es ja heute schon so ein bisschen so, dass man dann doch oft streamt und so und irgendwie, also Kann ich gar nicht so genau sagen. Also
guckst du dich bei Soko Leipzig selber an?
Also ich finde, das ist Pflicht, dass man sich selber guckt. Ich finde Leute, die sagen, ich gucke mich nicht selber, da muss ich sagen, du machst deine Hausaufgaben nicht. Ja. Weil sich selber gucken macht nicht immer Spaß. Weil es ist natürlich so, dass man guckt und dann gibt es Dinge, mit denen ist man zufrieden, andere Dinge, mit denen ist man nicht zufrieden. Wir müssen exakt 42,5 Minuten lang sein, damit das dann mit Vorspann, Nachspann 45 sind. Da werden Dinge rausgeschnitten, es wird immer ein bisschen mehr gedreht. Und manchmal sind es Sachen, auf die man sich wahnsinnig gefreut hat, die gut waren, aber die sind nicht fallrelevant. Wenn ich irgendwie ein paar locker flockige Sprüche mache, das kann man alles wegschneiden. Am Schluss, wenn es zu lang ist, fallen so Sachen hinten runter. Und deswegen ist es manchmal dann auch so ein bisschen frustrierend.
Aber hast du schon mal gedacht, ich war richtig schlecht?
Ja, das hat es auch schon gegeben, dass man irgendwo, also jetzt nicht bei Soko Leipzig, aber ich habe irgendwie auch schon mal irgendwelche Filme gemacht, die nachher gar nicht aufgegangen sind und die echt schlecht waren.
Ich habe dich neulich bei Dreisat im Streaming gesehen, irgend so ein Wirtschaftsthriller.
Ja, mit Christiane Paul. Und,
genau.
Ja, genau, das war so ein Wirtschaftsstreaming.
Ja, genau.
Den fand ich aber gut. Oder hast du gerade gedacht, das war genau, der ist so schlecht.
Den fand ich gut. Und ich war erstaunt, dass der Film beinahe 10 Jahre alt ist.
Ja.
Das wirkt nicht so, ja.
Also, das stimmt.
Ja, ja. Also war auch ein kleines Kompliment. Meine größte Niederlage.
Oh. Das sind viele, jetzt muss man irgendwie überlegen, welches die größte ist. Da muss man ganz schnell sein immer, ne? Meine größte Niederlage, mach mal kurz die nächste Frage, da kann ich nochmal...
Meine Schwäche ist,
ja, dass ich dann doch, ich bin oft dann manchmal auch zu ehrlich und bin vielleicht manchmal irgendwie dann zu, also so, dass man so Dinge irgendwie hätte besser verpacken müssen.
Ja.
Ich bin dann manchmal sehr emotional, dann haue ich irgendwas raus und merke hinterher, oh, jetzt hast du jemanden da verletzt oder gekränkt, da hättest du lieber nochmal kurz drüber nachdenken sollen.
Meine Geburtsstadt München?
Die mag ich sehr gerne, aber ist zu teuer.
Deshalb wohnst du in Potsdam mit der ganzen Familie.
Also ich finde immer nur, das muss man mal sagen, in München, also ich mag München sehr gerne, aber ich finde immer, es gibt so eben auch so Schattenseiten, wo ich immer denke, ich finde das unverschämt mit den Mieten. Wenn ich da immer höre von meinen Freunden, was die zu bezahlen haben für irgendwie, ich weiß nicht, 80 Quadratmeter da irgendwie 2000 Euro oder irgend so ein Schwachsinn, da denke ich, das kann doch nicht ganz wahr sein.
Was deine größte Niederlage ist, das kannst du mir nach der Sendung verraten, sonst dauert das noch ewig, Steffen.
Niederlage ist, dass ich in solchen Spontanfragen irgendwie irrsinnig lange brauche.
Ja, geht mir aber genauso. Steffen Schröder, Schauspieler, Buchautor, das neue Buch Mein Sommer mit Anja, lesenswert. Danke, dass du bei mir warst und bis bald.
Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön.
Schlagerradio B2 Podcast.